Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de.
Ja, Thomas, schön dich zu sehen hier.
Ja, hallo Birte. Ja, gleichfalls.
Wir sind jetzt hier wild und blind zusammengelost für diese Aktion Podcast Roulette. Ich freue mich sehr, dass ich dich auf diesem Wege kennenlerne und dass wir jetzt gemeinsam eine Folge aufnehmen.
Und ich finde, das ist schon alleine der Hauptgewinn, dass wir jetzt hier so zusammengekommen sind und das gleich so gut gepasst hat. Ne? Also ich finde, wir haben ähnliche Themen und haben auch so gleiche Vorstellungen vom Leben und so weiter. Und da war es schon sehr sympathisch, dich kennenzulernen. Und jetzt machen wir auch noch einen Podcast zusammen. Klasse.
Ja, also mich freut es auch ungemein. Und als ich gelesen habe, was du machst, da war mein erster Gedanke, die Welt wäre ja etwas einfacher, wenn man uns beide gar nicht bräuchte. Lass uns doch unserem Publikum erstmal erzählen, wer wir überhaupt sind.
Oh ja.
Also, ich bin Birte Steinkamp, ich bin Trainerin für Business-Etikette, bin Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge-Gesellschaft und ich bin auch Coach für Personal Brand. Das bedeutet, meine Kernthemen sind Respekt, Höflichkeit, Achtsamkeit, Aufrichtigkeit und insgesamt geht es bei mir immer um einen guten Umgang miteinander und als Coach begleite ich Menschen bei der Markenbildung, aber nicht bei der eines Produktes, sondern bei der Markenbildung als Mensch. Also wie mache ich mich selbst zur Marke? Und du, lieber Thomas, du hast ja auch schon eine Marke, beziehungsweise in meinem Genre, du bist eine Marke. Erzähl mal, was machst du denn?
Ja, genau. Also ich bin Paartherapeut, Mediator und Beziehungscoach. Und ja, die Marke bin ich auch ein Stück selbst, auf jeden Fall. Und meine Marke, die ich nach außen trage, heißt Trennung in Freundschaft. Und dabei geht es darum, Menschen, die in Beziehungen, gerade in einer Krise sind, also meistens vor oder in einer Trennung, dazu zu helfen, entweder die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen und zu retten, oder wenn es nicht anders geht, also wenn man dann wirklich sagt, wir können nicht mehr anders, wir trennen uns jetzt, das auf eine friedliche und einvernehmliche Art zu tun. So, dass es dabei ja am Ende eigentlich nur Gewinner gibt und niemand unter der Trennung leiden muss oder zu sehr leiden muss, dass vor allen Dingen kein Rosenkrieg entsteht, ja, und dass es den Kindern auch gut geht.
Es wäre ja fast sinnvoll, wenn man dich vor der Ehe schon kennen würde, oder? Damit man ja gar nicht reinschlittert. Oder damit man von vornherein schon weiß, an wen man sich wendet, wenn es doch schief geht.
Diesen Gedanken hatte ich auch schon, das stimmt. Und ich habe dann so überlegt, wie es wäre, wenn ich auf einer Hochzeitsmesse mit Trennung in Freundschaft mich platzieren würde. Das könnte Irritationen auslösen. Aber tatsächlich würde es helfen, weil viele Muster, die wir in uns tragen, die dann auch zum Scheitern der Beziehung führen können, die haben wir in unserer Kindheit schon angenommen und erlernt. Und wenn man daran arbeitet und das schon von vornherein ändern kann, und das geht sehr gut, dann hat man eine ganz andere Basis für die Beziehung. Mhm. Ja.
Du, wir können dann Deal machen. Ich stelle mich einfach mit auf diesen Stand bei der Hochzeitsmesse und meine Überschrift ist dann sowas wie aufrichtig in der Ehe oder sowas, wie man dann gut miteinander umgeht, wie man sich nicht gegenseitig die Butter vom Brot klaut am Sonntagmorgen und Ähnliches.
Ja, das klingt doch gut, ne? Wenn die Butter auf dem Brot bleibt, dann ist der Tag ja auch gerettet. Also, und eine vernünftige Beziehung bedeutet ja auch, dass man sich ein bisschen benehmen kann.
Absolut. Ja, genau, nicht nur ein bisschen. Und ich würde jetzt total gerne weiter mit dir über dieses Thema plaudern, aber
ja.
Wir haben ja eins übergestülpt bekommen. Wir haben ja ein Thema vorgegeben bekommen und ich muss zugeben, dass ich wirklich schlucken musste, als ich das gehört habe. Unser Thema heißt nämlich, möchtest du es sagen?
Ja, ich sag's einfach mal. Ich fand's voll krass. Jugendsünden. Das Thema heute, Jugendsünden. Sofort läuft der ein oder andere rot an.
Ja, und weißt du, das ist so ein Thema. Als Kniggetrainerin möchte ich ja jetzt auch gar nicht durch die Welt laufen und möchte all meine fiesen, gemeinen, nicht ehrbaren Geschichten erzählen aus meiner Jugend. Ja, und ich musste auch ganz schön kramen, bis mir da ein bisschen was eingefallen ist. Ich finde, man denkt beim Wort Sünden ja eher, also wirklich an Dinge, die unverzeihlich sind. Aber so sehr ich jetzt auch in meiner Vergangenheit gekramt habe, so richtig krass war ich nicht. Ich war ganz langweilig artig.
Ja, also ich hatte einfach manchmal Langeweile. Und wenn man Langeweile hat, dann kommen kreative Ideen. Und dann macht man so Dinge, die man vielleicht hinterher als Jugendsünde bezeichnen kann. Ja, so war das auch. Also als ich dann darüber nachgedacht habe, was haben wir denn alles für Mist verzapft? Und wie schlimm war das eigentlich? Da gab es dann schon eine ganz große Bandbreite, ja. Also von, ach, wir haben beim Pott Leim gefunden als Kinder. Ja? Wie alt waren wir denn? Weiß ich gar nicht mehr, 10, 12, 8, weiß ich nicht mehr. Und haben dann einfach mit diesem Leim alles Mögliche angeklebt. Schuhe auf dem Fußboden, Blumenzwiebeln an den Wänden und, und.
Also so ein Kind, was man sich gar nicht wünschen würde, ne?
Keine Ahnung. Ich muss eins sagen, das waren immer Dinge, die ich bei meiner Oma gemacht habe. Gott habe sie selig. Die wäre jetzt gestern 96 geworden. Und sie war immer sehr gütig. Und sie hat nie geschimpft. Und das hat man vielleicht auch nicht so oft.
Nee, das finde ich bewundernswert. Die Nerven zu behalten, wobei das ist vielleicht auch so eine Generationensache. Ich glaube, dass Eltern per se nicht ganz so geduldig sind wie Großeltern.
Ja, das stimmt. Die haben ja schon alles einmal durch. Die können dann aus der Perspektive als Großeltern, glaube ich, viel entspannter zugucken. Ja, bis ein gewisses Maß überschritten ist bestimmt. Aber ja. So habe ich das auch erlebt, ne?
Das Thema Jugendsünden verbinde ich für mich viel damit, was dürften meine Eltern von mir nicht wissen? Beziehungsweise halt, was hätten die früher nie erfahren dürfen? Aber worüber können wir heute vielleicht sogar gemeinsam lachen? Ich habe jetzt nie so wilde Dinge gemacht, wie mich heimlich noch nicht volljährig piercen oder tätowieren lassen. Ich habe nicht geklaut, ich bin auch nicht mit 15 heimlich Auto gefahren oder sowas. Aber ich habe eine Sache, die finde ich wirklich grenzwertig. Und zwar waren wir da so 14, 15 vielleicht, das war so ein bisschen Sturm- und Drangzeit, weißt du, so der erste Freund. Und man hatte halt andere Interessen als die Schule. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mit ein paar Freunden das Klassenbuch verbrannt habe, weil da einfach zu viele Fehlstunden drin standen, von denen unsere Eltern nichts wussten. Und das finde ich heute, empfinde ich das als ganz krasse Geschichte, wobei ich sagen muss, gar nicht mal das Verbrennen des Klassenbuches, obwohl das schon sehr grenzwertig ist, aber viel schlimmer finde ich ja den Grund, also unentschuldigt zu fehlen zum Beispiel. Also das war wirklich egoistisch, es war ja nur auf meinen Vorteil bedacht und ja, dieses Vertrauen missbraucht zu haben meiner Eltern, heimlich woanders zu sein als in der Schule, das empfinde ich heute mit meinem Verständnis von Ehrlichkeit, Vertrauen, Solidarität und so weiter, empfinde ich das als ganz schrecklich. Ich schäme mich wirklich dafür.
Oh ja, stimmt. Aber damals hast du bestimmt aus einer positiven Absicht gehandelt.
Es war für mich die einzige Möglichkeit, heile aus dieser Nummer rauszukommen und auf dem Zeugnis nicht diese große Zahl zu sehen. Aber es hat mir auch, ich muss sagen, es hat, ich habe mich dadurch fast selbst erzogen, weil ich mir geschworen habe, das passierte im nächsten Schuljahr nicht. Ich wollte nicht dieses schlechte Gefühl haben, du hast das heimlich gemacht, da sind Fehlstunden, die du nicht erklären kannst. Und darum habe ich nicht wieder das Klassenbuch verbrannt, sondern ich bin zur Schule gegangen. Und das heißt, es hat ja schon was gebracht.
Also hat dein schlechtes Gewissen dafür gesorgt, dass du dich angepasst hast oder dass du zumindest so Mist nicht mehr verzapft hast.
Mhm, ja, genau.
So hat eine Jugendsünde auch einen Sinn, ne? Also kann haben.
Ja.
Das kann ja auch umgekehrt sich auswirken, indem man merkt, ach, so schlimm ist das gar nicht. So eine kleine Grenzüberschreitung, die kann man ruhig mal machen. Bei Rot über die Ampel, ohne Führerschein Auto fahren oder besoffen.
Ja, also bei Rot über die Ampel, das ist nochmal bei mir so ein ganz spezielles Thema. Meine Freunde mögen mich nicht sehr dafür, dass ich bei roten Ampeln wirklich stehen bleibe, auch nachts um zwei, wenn kein Auto in der Nähe ist. Aber ich weiß ja, die warten ja auf mich. Ich weiß ja, die warten auf mich, die laufen nicht weg. Also so sehr es sie auch nervt, dass sie schon auf der anderen Straßenseite sind, sie warten auf mich. Aber das ist ja keine Jugendsünde. Thomas, plauder doch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hast du noch mehr?
Ich muss ja zugeben, dass mir immer mehr einfallen, während wir uns hier so unterhalten. Und also tatsächlich, wo ich das gerade sagte mit dem Autofahren, da ist mir eingefallen, wir sind tatsächlich mal besoffen Auto gefahren. Ich hatte aber noch gar keinen Führerschein, ich bin noch nicht gefahren, aber ich steckte da mit drin und wir haben irgendwie, keine Ahnung, abends eine Party gefeiert und irgendwann war kein Bier mehr da. Tja, und dann mussten wir in die Stadt fahren und Bier holen. Und dann ist tatsächlich einer, der gesagt hat, ich fahre. Da habe ich gesagt, nein, du fährst nicht. Doch, doch, das ist nicht so schlimm. Und so hieß das. Und naja, dann ist er halt gefahren. Ich bin mitgefahren, weil ich dachte, ich passe wenigstens auf. War natürlich auch sehr leichtsinnig von mir, auf zweierlei Art und Weise. Ich hätte sogar meinen eigenen Führerschein, glaube ich, gefährdet, wenn die uns angehalten hätten. Und dann kam noch etwas dabei. Wir wurden nämlich gesehen und unsere Eltern haben das dann mitgekriegt. Und ich bin am nächsten Tag, also ich hatte dann da übernachtet, ich bin am nächsten Tag gar nicht erst nach Hause gefahren, sondern gleich zu meiner Oma, weil ich... ich dem Ärger dann entgehen wollte.
Um Schuhe anzukleben auf dem Boden und Zwiebeln an der Wand, oder?
Da konnte ich mich wieder richtig ausleben.
Ja, genau.
Und ausnüchtern vor allen Dingen nach dieser Nacht. Ja, das war sicherlich etwas sehr Unvernünftiges. Ja, würde ich ja heute mit Sicherheit nicht mehr machen. Aber da hat es wieder den guten Effekt wie bei dir.
Naja, schön ist ja auch, wenn man so Geschichten hat von früher, über die man heute lachen oder schmunzeln kann. Ne? Es ist dann ja zum Glück nichts passiert und dann kann man ein bisschen drüber lachen. Wobei wieder mit dem Verantwortungsbewusstsein eines Erwachsenen und man spricht über betrunken Autofahren, das ist schon echt grenzwertig. Ne? Also heute als Erwachsener macht man sich ja viel mehr Gedanken, was hätte passieren können.
Ja eben, also wenn wir einen Unfall gebaut hätten oder noch jemand anders dabei Mitleidenschaft gezogen hätten, das wäre furchtbar gewesen.
Also was ich, wenn wir jetzt über Straßenverkehr sprechen, so eine kleine Sünde, die ich auch gemacht habe, war, ich bin damals bei meinem Freund auf so einem 25er Zip-Roller, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sieht aus wie ein Roller, kann aber nur so schnell fahren wie eine Mofa und ist auch nur für eine Person und da bin ich heimlich immer mitgefahren, was jetzt noch nicht ganz so schlimm ist, aber halt ohne Helm. Wenn wir so durch die Siedlung gefahren sind oder Landstraßen, bin ich wirklich ohne Helm mitgefahren, gut 25 km/h. Geht so, ist nicht ganz so schlimm, aber dabei wurde ich erwischt und das war dann nicht ganz so schön. Mein Papa hat mich dabei erwischt und hat mich wirklich stramm stehen lassen, war mir aber erst später eine Lehre. Ich habe es noch zwei, dreimal gewagt und irgendwann, ich glaube, dann war der Roller weg und dann gab es die Gelegenheit auch nicht mehr. Aber nee, ganz so wild wie du war ich nicht in meiner Jugend, habe ich das Gefühl.
Das war ja alles harmlos bisher.
Oh, dann bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ja, nee, tatsächlich. Ach, ich hab auch mal was geschickt vertuscht. Und zwar gab es mal so eine Phase, da habe ich gerne gegurkelt, ne, mit Feuer gespielt. Und ich wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn man eine Streichholzschachtel, also eine gefüllte Streichholzschachtel, anzündet. In eins, wenn alle Zündhölzer gleichzeitig sich entzünden. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und ich habe das extra vorbereitet, dieses Experiment, indem ich das schön mit Alufolie mir eine Schale gebaut habe. Da habe ich dann die Schachtel reingelegt und als ich die angezündet habe, gab es eine Stichflamme bis zur Gardine. Es war schon sehr eindrucksvoll. Und ja, solche Experimente habe ich früher geliebt und habe die nicht nur einmal gemacht. Und in diesem Fall war es dann aber so, dass die Hitze der Streichholzschachtel so stark war, dass nicht nur die Streichholzschachtel durchgebrannt war, sondern auch noch die Alufolie. Und darunter die Arbeitsplatte von der Küche ebenfalls ein Loch hatte. Ja, und da sah ich ziemlich alt aus und dachte, was kann ich jetzt tun? Und alles, was mir einfiel, war, ich habe dann Deckweiß genommen aus meinem Tuschkasten und habe das dann schön retuschiert. Es sah auch eigentlich ganz gut aus. Aber da ja so eine Arbeitsplatte öfter mal feucht gewischt wird, hat das also maximal einen Tag gedauert, bis meine Mutter gemerkt hat, was da passiert war.
Also Ich habe ein ähnliches Talent wie du, dieses Erwischtwerden. Ich glaube, darum habe ich so ein kleines Repertoire an Jugendsünden. Ich bin zu dusselig, das zu verheimlichen. Ich werde erwischt. Ich habe nämlich auch mal, wo wir gerade beim Thema Kokeln sind, da fällt mir jetzt doch auch noch was ein. Wir hatten so einen kleinen Dachboden über der Garage, der war voller Holz. Natürlich hatte ich strengstes Verbot, dort Kerzen anzumachen oder mit Feuer zu spielen.
Oh ja,
Jetzt hatte ich aber mit meiner Freundin die Idee, wir hatten in der Schule gelernt, aus Zucker und Butter kann man Karamell machen. Also haben wir uns mit Löffeln, mit Esslöffeln bewaffnet, mit Zucker und Butter und mit einer Kerze. Und weil das keiner mitbekommen sollte, sind wir just auf diesen Holzboden über der Garage, haben die Kerze angemacht und haben schön in dem Löffel Butter geschmolzen und mit Zucker Karamell gemacht und von diesem Löffel auch gegessen. Und genau das hat mich verraten, denn ich hatte mein gesamtes Kinn halt mit Ruß beschmiert.
Oh.
Und bin abends dann wieder ins Haus und meine Eltern sagen, was hast du denn da? Was hast du denn da im Gesicht? Und dann so die erste Ausrede, die einem einfällt, da ist was Dunkles, ach, das ist Schokolade. Ja, aber es war ja ganz offensichtlich, dass das keine Schokolade war. Und ich weiß noch, ich bin in dem Moment in Tränen ausgebrochen und habe alles gebeichtet, weil ich das so furchtbar fand. Also dieses Gefühl, sich dann noch mehr in Lügen zu verstricken, fand ich ganz schrecklich. Noch sowas, was man daraus lernen kann, ne? Dann einen Fehler einzugestehen und zuzugeben, ist nicht so schlimm, wie diese Lüge weiterzuspinnen.
Ja, nee, das aufrechtzuerhalten, dieses Lügengebilde, das kostet ja auch viel Energie. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man das dann auch realisiert, dass das nichts bringt.
Oh, ich wäre eine ganz schlechte Kriminelle. Zum Glück.
Wobei es gibt ja auch die These, dass Menschen erfolgreicher sind, wenn sie häufiger oder dazu neigen, Grenzen zu überschreiten. Habe ich mal gelesen. Also Geschäftsführer zum
Okay.
Beispiel, die Dinge machen, die grenzwertig sind. Und ich weiß nicht, was es da alles gibt. Vielleicht geht es da um Steuern oder um wie weit man mit dem Wettbewerb gehen kann und so weiter. Und das Ausreizen von Regeln, dass die angeblich erfolgreicher sind in ihrem Tun. Das würde ja
Also
dazu
das.
beitragen, dass man schön üben kann in der Jugend.
Man übt im Kleinen, ja, um dann im Großen erfolgreich zu sein, oder was? Okay.
Man sollte das fördern bei den Kindern.
Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich finde ja auch, das wirklich Schlimme oder das Gefährliche an Jugendsünden oder überhaupt an Sünden ist ja gar nicht mal unbedingt die Sünde an sich. Also die Tat, sondern was das anrichtet und vor allen Dingen zwischenmenschlich, finde ich. Ich habe zu dem Thema Jugendsünden auch auf Instagram mal meine Community gefragt, hey, was hattet ihr für Jugendsünden? Und Thomas, ich kann dir sagen, da sind die wildesten Geschichten zusammengekommen und mich hat eine besonders beeindruckt, die möchte ich dir jetzt mal erzählen, vorlesen. Und zwar schreibt da einer, ich habe versprochen, das anonym zu behandeln. Also werde ich jetzt keinen Namen verraten. Und da schreibt jemand, mit Ladendiebstahl, Trunkenheit, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Führerschein oder Piercings und Tattoos kann ich nicht dienen. Dazu war ich viel zu brav. Also mir sehr ähnlich. Ja.
Okay.
Stattdessen war ich mit 14 der Ansicht, unbedingt ein Montblanc-Meisterstück 149 mein eigen nennen zu müssen. Da meine Eltern mir den Kauf dieses Füllhalters niemals erlaubt hätten, habe ich mir diesen heimlich für ungefähr 700 D-Mark von meinem Konfirmationsgeld gekauft. Meine Mutter fand das natürlich irgendwann heraus und da konnte ich mir was anhören. Mein Onkel allerdings, der ein großes Faible für Schreibgeräte hatte, fragte nur, welches Modell genau das denn ist. Finde ich eine super schöne Geschichte, weil es schon eine Sünde ist im Sinne von, ich habe wirklich oder er hat wirklich dolle gelogen, ja, jemanden hinters Licht geführt, wusste, ich darf das nicht und mache das trotzdem. Aber irgendwie hat es Stil. Ich meine, ein Montblanc für 700 D-Mark, ja, das ist ja nicht, ich kaufe mir für 700 D-Mark Schnaps und trinke den heimlich, sondern das hat ja auch wirklich was mit Wertigkeit zu tun. Ich gönne mir was. Das finde ich schon als Jugendlicher sein Konfirmationsgeld dafür zu opfern. Ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige Sünde für mich wäre.
Auf jeden Fall außergewöhnlich, finde ich das. Und vielleicht ist der Füller ja heute das Zehnfache oder noch mehr wert. Wer weiß.
Vielleicht, er schreibt nämlich weiter, der prominenteste Benutzer des Füllhalters war übrigens Joachim Gauck.
Ah.
Der hat damit nämlich ein Autogramm unterschrieben für ihn. Aber irgendwann wurde der Füller dann gestohlen. Schade.
Ja, naja. Schade. Ja, die Geschichte mit dem Feuer machen und dem Karamell. Das hat mich auch an etwas erinnert, und zwar im Bekanntenkreis. Da waren dann auch so zwei Jungs und es hatte dann dort gebrannt. Und dann sagte der Kleine, also ich wollte kein Licht. Mir war es hell genug, ich brauchte keine Kerzen.
Sehr schön.
Er ja, hat sich da versucht, da rauszureden im Nachhinein. Und naja, gut, das war natürlich ein übler Schaden. Ne? Also, aber Gott sei Dank ist keiner persönlich dazu Schaden gekommen.
Aber das ist wieder so eine Geschichte, über die man dann später lachen kann, weil sich das Kind so niedlich verraten hat oder sein Geschwisterkind so niedlich verraten hat.
Ja, genau.
Ganz süß. Ja. Also wenn man so darüber nachdenkt, was das halt später mit einem anrichtet oder was für Werte da auch zum Vorschein kommen. Diese Geschichte von dem Füllfederhalter geht auch noch ein ganz kleines bisschen weiter. Und zwar schreibt er nämlich da, meine Eltern waren im Nachhinein aber auch ein wenig stolz auf meinen Bruder und mich, da mein Bruder sich unerlaubterweise eine Softair-Pistole gekauft hatte, wir gegenseitig von unseren illegalen Käufen wussten, aber den anderen nicht verpetzt haben. Und das finde ich wieder so schön, ne? Weil da kommt wieder Vertrauen, Geschwisterliebe, Ehrlichkeit, Solidarität, Gegenseitigkeit, da kommen so diese ganzen guten Eigenschaften rüber.
Genau.
Die sich ja auch, also die man schon mal durch schwierige Situationen in der Kindheit erfahren und lernen kann und die, Thomas, das wirst du jetzt gut wissen, mir wahrscheinlich später in einer Beziehung auch helfen, oder?
Ja, bestimmt. Also je nachdem, was man so erlebt hat, kann das, so wie du es schon sagst, mit dem schlechten Gewissen limitierend wirken. Und das hat ja auch manchmal sein Gutes. Oder es kann auch bestärkend sein, etwas zu tun. Das hängt dann immer vom Kontext ab, ne? Mhm. Ich habe gerade so überlegt, die Dinge, die mir eingefallen sind, die waren ja meistens lustig und weil die gut ausgegangen sind, auch kein Problem. Und deswegen kann ich da heute auch drüber lachen. Es gab aber auch zum Beispiel eine Situation, dass, das ist so ähnlich wie mit deinem Klassenbuch. Da habe ich nämlich Briefmarken gesammelt. Und da stand bei uns, das war früher ein Mehrfamilienhaus, da stand ein Schrank im Hausflur und da war eine Postkarte drin. Und da ich ja Briefmarken gesammelt habe, habe ich mir einfach heimlich diese Briefmarke abgemacht.
Mhm.
Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen danach, weil ich hätte ja nur Fragen brauchen. Es wäre gar kein Problem gewesen und die Person, der diese Karte gehört, hätte mir das auch gegeben. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Vielleicht, weil ich gedacht habe, ich kriege die doch nicht. Und ich hatte so dermaßen schlechtes Gewissen. Und lange Jahre danach immer noch, wenn ich an die Situation gedacht habe, die da passierte. Ne? Und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich das dann aufgeklärt und habe gesagt, Frau so und so, ich habe mir damals ihre Briefmarke abgemacht, ist das okay? Und dann hat sie mir das noch nachträglich erlaubt und dann war das wieder okay.
Also am besten gefällt mir dabei die Frage, ist das okay, dass ich vor Jahren das und das gemacht habe? Was soll sie auch sagen? Ja, aber schön. Und das zeigt wieder, wie sehr uns, also wie lange uns so etwas begleitet, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, eine Jugendsünde, wenn wir irgendwas verbockt haben. Aber auch schön, du hast es eben eingeleitet, wenn etwas gut ausgeht, dann ist das irgendwie okay, dann können wir das verkraften, dann können wir das weitererzählen, dann können wir darüber lachen irgendwann. Aber wenn etwas eben nicht gut ausgeht, also wenn ich den Dachboden abgefackelt hätte, dann würde ich heute nicht darüber lachen, dass ich Ruß am Kinn hatte. Oder wenn ihr einen Unfall gehabt hättet mit dem Auto, dann würdet ihr nicht darüber lachen. Insofern ist das Thema Jugendsünden auch nicht nur unterhaltsam. Also wir beide haben ja vorher überlegt, Mensch, was können wir denn überhaupt erzählen in dieser Folge? Wobei wir haben nur ganz kurz gebrainstormt und sind schnell dazu gekommen, die Menschen möchten eher unterhalten als belehrt werden. Aber, und wir haben festgestellt, Ein Publikum ist ja meistens sowas wie sensationsgeil, ne? Also je wilder Storys sind, desto besser. So ein bisschen Voyeurismus schlummert ja in jedem.
Genau.
Ich kann mit diesen wilden Geschichten nicht dienen. Ich habe eine Geschichte von meiner Community auf Instagram bekommen. Es ist nur ein Satz, Thomas, aber der sitzt. Und zwar lautet der: Ich hatte was mit dem Typen einer Freundin, während sie im gleichen Bett geschlafen hat.
Ups.
Und dahinter sind auch ganz viele "Ich schäme mich" Smileys, dieser Affe mit den Augen zu. ja, ich weiß nicht, ob man, ich glaube, da schämt man sich als Erwachsener dann noch mal doppelt mit,
Ich
wenn man
glaube,
sich
der
daran
eine
erinnert.
schämt sich und der andere, der steht da drüber und hat noch viel schlimmere Sachen gemacht, glaube ich.
Hast du noch schlimmere auf Lager? Hast du noch Stories?
Also tatsächlich fallen mir immer mehr ein, während wir darüber sprechen. Es ist schon unglaublich, wo du das gerade sagst, mit der Freundin und so, beim Sex erwischt worden und solche Dinge sind ja dann auch immer ganz pikant, ne? Je nachdem, was man so erlebt. Und manch einer hat sich dann auch im Freien ausgetobt, sage ich mal, im Stadtpark oder so, hinterm Gebüsch. Und ist bestimmt auch einiges vorgekommen bei manchen Menschen. Und wenn wir da jetzt noch weiter forschen würden, würden wir garantiert ein kleines Buch davon schreiben können.
Also ich komme vom Land, wo jede kennt. Und ich kenne viele solcher Geschichten, die du gerade ansprichst. Gott sei Dank, ohne mich.
Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Vater frage, der wüsste auch noch einige mehr zu erzählen.
Du, das wäre übrigens auch interessant, unsere Eltern zu fragen: Hey, was habt ihr denn als unsere Jugendsünden wahrgenommen? Die kommen vielleicht noch auf ganz andere Dinge, die wir für harmlos halten. Aber du wolltest noch eine Geschichte erzählen.
Nee, nicht konkret, aber das, was du sagst, finde ich ganz spannend, weil tatsächlich, wenn man so mal zusammensitzt abends in lockerer Runde, dann ist das Stichwort Jugendsünde, also dann ist der Abend doch gerettet, oder? Also da bringt doch jeder irgendwas, irgendeine Kostprobe. Und es ist auch sehr amüsant, was da so erzählt wird.
Ja, Thomas, dann lass uns doch mal vorstellen, wir beide sitzen abends in so einer Runde und irgendjemand sagt: Jetzt packt mal eure Jugendsündengeschichten aus. Welche Geschichte würdest du denn dann erzählen?
Ja, also wie gesagt, ein paar habe ich ja im Petto, aber ich glaube, das Krasseste oder auch die ich am lustigsten finde, ist die, die mein Onkel mal erzählt hat. Und zwar hat er früher auf einer Baustelle gearbeitet, als er jung war. Und dort war ein Baggerfahrer, der hat ihn irgendwie mal geärgert. Mit dem hat er immer Stress gehabt. Und irgendwie wollte er sich bei dem rächen. Und dann ist er eines Morgens halt ganz früh auf die Baustelle gefahren, 5 Uhr morgens oder so, bevor das da losging, und hat dann dem Baggerfahrer tatsächlich auf den Sitz
Das
gekackt.
hören? Oh, weia! Ich habe es gerade geahnt, was da kommt.
Also das muss man erstmal überwinden, ne, sowas zu bringen.
Das ist wirklich sündhaft.
Also
Sündhaft.
das geht eigentlich gar nicht, ne? Also unterste Gürtellinie, ne? Unterste Schiene.
Hoffentlich schämt er sich heute dafür.
Ich glaube nicht. Er fragt es immer. Er war da nur ein bisschen stolz drauf, glaube ich.
Okay, auch das noch. Ich glaube aber insgesamt auch, hat die Generation unserer Eltern und Großeltern wirklich Mist gebaut zwischendurch. Ich glaube, die haben sich schon ordentlich Streiche gespielt und unsere Generation ist schon so ein bisschen braver. Und heute, die nachfolgende Generation, die hocken ja sowieso nur zu Hause und spielen Videospiele. Die haben gar keine Ideen mehr für Jugendsünden.
Oh ja,
Gibt's
das
gar nicht
stimmt.
mehr.
Ja, das Gefühl habe ich auch, ne? Dass tatsächlich alles immer irgendwie langweiliger wird und braver. Ja, genau. Ja, eigentlich schade, ne?
Ja, ach, wie man es nimmt. Also, wenn ich jetzt unsere Folge nochmal, unser Gespräch gerade Revue passieren lasse, dann haben wir schon so ein paar unterhaltsame Geschichten für uns, aber nicht so das wirklich Schlimme dabei. Und ich finde, aus all unseren Geschichten konnte man gut herauslernen, dass man mit Ehrlichkeit am weitesten kommt, dass eine Jugendsünde nur dann unterhaltsam ist, wenn sie gut ausgeht. Und dass doch insgesamt zwischen uns, ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen bei meinem Business, dass eben Ehrlichkeit, Respekt, Höflichkeit, Aufrichtigkeit, Achtsamkeit schon eine wichtige Rolle spielen. Aber bei so Streichen, die man sich vielleicht gegenseitig spielt oder bei Dingen, die man anstellt, ist das Allerwichtigste, dass man andere nicht in Mitleidenschaft zieht und dass nicht wirklich was Schlimmes passiert.
Sollte, ne? Genau. Da fällt mir schon wieder eine Geschichte ein. Deswegen, Folge
Ja.
2 und 3 werden irgendwann kommen.
Wir sammeln bis dahin einfach noch ein bisschen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt selbst noch sammeln, sondern ich lasse mir das dann erzählen oder ich beobachte einfach mal andere.
Genau. Und wir fordern einfach mal unsere Hörer auf, schickt uns doch mal eure Jugendsünden und ich bin gespannt, was da alles noch so an die Oberfläche kommt. Und was uns noch unterhält, zum Lachen bringt oder auch nachdenklich stimmt.
Also, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns daran teilhaben, wenn ihr in euren Erinnerungen wühlt und euch die ein oder andere Jugendsünde einfällt, über die ihr lachen müsst, über die ihr schmunzeln müsst, aus der ihr vielleicht etwas gelernt habt für heute. Wir werden nämlich auch von euch ganz gerne mal unterhalten. Und ja, für diese Unterhaltung hier, lieber Thomas, sage ich dir herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiederhören.
Ja, gleichfalls, liebe Birte. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ja, das schreit nach einer Fortsetzung. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen hier im Podcast Roulette, die Folge zum Thema Jugendsünden mit Birte Steinkamp und Thomas Hanheit ist jetzt am Ende und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao und bleibt anständig.
Tschüss.
Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de.